Schön sein Samstag, sag ich Marie, im Moment ja alleine, weil Luisa weiter Babypause macht, aber ich lade mir dafür jede Woche tolle Gäste ein und nutze einfach die Gelegenheit, dass ich mir hier aussuchen kann, wer dazu kommt, denn es gibt ja zum Glück sehr viele Menschen, die Wissenschaft genauso feiern wie wir. Und die zwei Menschen, die heute zu Gast sind, die müssen sich aber auch ganz schön oft richtig aufregen, wenn es um Wissenschaft geht, denn sie sind Wissenschaftsjournalisten und recherchieren zu allerlei Falschinformationen und wirklich Quatsch, kann man so sagen, der sich als Wissenschaft tarnt. Aufgeschrieben haben sie das gerade in ihrem neuen Buch, aber meiner Tante hat's geholfen. Und vielleicht kennt ihr die beiden auch vom Podcast Quark Science Cops. Heute habe ich zwei Wissenschaftsjournalisten als Gäste, und zwar Maximilian Dökel und Jonathan Focke. Hallöchen!
Hallo Marie! Danke für die Einladung.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Hi. Ja, eure Fans kennen euch ja eigentlich mit Hosenträger und Weste. Heute seid ihr einfach hier, sitzt ihr im Pulli, virtuell bei mir.
Du verrätst jetzt ein großes Geheimnis, Marie. Du hättest einfach sagen müssen, natürlich sitzen die beiden hier wieder in Hosenträger und Weste.
Ihr schlaft so, dachte ich.
Natürlich.
So erkennt man uns inzwischen, ne? Die Leute sagen schon immer, also unsere Namen, die kennen einige Leute nicht, aber sie sagen dann, ach, das ist doch irgendwie der mit der Weste und der mit den Hosenträgern. So sind wir inzwischen bekannt geworden. Als Quark Science Cops.
Mhm. Ihr seid ja schon echte Ermittler, könnte man so sagen. Vielleicht stellt ihr eure Rolle mal kurz vor.
Wir sind Wissenschaftsermittler. Das ist so ein bisschen der Look von Krimiserien aus den 80er, 90er Jahren.
70er, und 60er, über unsere, 70er, also Stilistik ist bei uns jetzt nicht so ganz eindeutig geklärt, das muss man sagen. Es sollten mal irgendwann, glaube ich, die 70er sein. Dann haben wir diesen Podcast angefangen, haben im Kostüm von WDR zusammengearbeitet. Und die Kostüme, ich weiß jetzt, die sind jetzt, glaube ich, nie so richtig die reine leere 70er oder 80er. Manche sagen auch, sind die 30er.
Also bei Brooklyn Nine-Nine laufen auch Leute mit Hosenträgern und Krawatte rum.
Das stimmt.
Also das passt, ja.
Aber würde man euch auch sonst erkennen? Also ich kenne euch ja auch so aus dem Büro, so aus dem Ermittlerbüro. Mm. Aber werdet ihr erkannt schon?
Wenn wir das Kostüm nicht anhaben, wir werden schon ab und zu mal erkannt, aber die Leute sind dann enttäuscht, wenn wir auf der Straße ohne Weste und Hosenträger rumlaufen und sagen, ach, ich dachte, ihr lauft immer so rum, ihr tragt das gar nicht privat.
Ja.
Nee, nicht immer.
Die sagen immer, du siehst ja ganz anders aus als auf YouTube oder so. Aber das, ich meine, da kommt natürlich noch dieser Fernseheffekt hinzu oder dieser TV-Kameraeffekt. Ja, man sieht ja immer ein bisschen anders aus in der Realität. Und ich glaube, das ist so eine wilde Mischung aus. Das Outfit fehlt und das Gesicht hat ein bisschen eine andere Form. Aber ja, es kommt tatsächlich durchaus immer mal wieder vor, dass wir erkannt werden auf der Straße.
Cool.
Und ich bin so ein bisschen manchmal sozial unbeholfen. Dann sagen die Leute, ey, cool, ey, du machst diesen Podcast und du bist doch der von YouTube. Und dann stehe ich da manchmal und denke mir,
ach ja.
Ja, was soll ich denn jetzt, also was sage ich der Person dann jetzt? Und bin dann immer so ein bisschen überfordert und denke mir dann nachher, oh, hoffentlich denken die Leute jetzt nicht, dass ich total unhöflich bin, weil ich in dem Moment einfach nur nicht wusste, was ich denen sagen soll. So.
Da hab ich einen Tipp. Ich bin letztens in der Pommesbude angesprochen worden von jemandem. Ich frage dann einfach immer, wie hat dir die letzte Folge gefallen? Dann hat man schnell ein Thema, über das man sprechen kann. Das ist ja auch super interessant, wenn Leute einem dann einfach mal auf der Straße so erzählen, wie ihnen der Podcast gefällt oder welche Ideen sie noch haben für Themen. Manchmal kommen auch Themenvorschläge dann.
Aber
das ist ein guter Tipp, muss ich mir merken.
Es ist auch schon mal nach hinten losgegangen, weil vielleicht, wir müssen, glaube ich, noch mal so ein bisschen erklären, wir wissen jetzt schon, ihr seid Wissenschaftsermittler. Aber was sind denn so eure Fälle?
Ja, wir ermitteln immer dann, wenn irgendwo Leute unwissenschaftlichen Unsinn erzählen oder wenn wir den Eindruck haben, dass was Menschen da erzählen Quatsch ist. Das können Politiker sein, die sagen, Klimawandel gibt es nicht oder, und das ist eigentlich so inzwischen unser Hauptthema geworden, wenn Menschen ein Heilmittel, eine Heiltherapie erfunden haben, von der sie behaupten, die funktioniert bei allen Krankheiten oder die ist wissenschaftlich belegt und wenn sie dann sogar Studien vorweisen können oder irgendwelche Experten und wir schon den Eindruck haben, das ist irgendwie faul, dann fangen wir an zu ermitteln, um diese wissenschaftliche Desinformation aufzuklären. Und das inzwischen seit fast 100 Folgen. Nee, über 100 Folgen. Die 100. haben wir gerade aufgezeichnet, die läuft jetzt in Kürze.
Aber es gibt ja auch immer sehr, sehr viele Menschen, ich meine, deswegen guckt ihr euch diese Fälle überhaupt an, die erstmal davon ausgehen, dass diese Studien und diese Experten, die da zitiert werden, recht haben und dass das stimmt. Und wenn man dann Menschen so auf der Straße trifft, kann das ja auch sein, dass sie nicht eurer Meinung sind? Gab es da auch schon mal irgendwie kritische, komische Situationen?
Also bei mir jetzt noch nicht so, dass ich mich irgendwie unsicher gefühlt hätte. Ich glaube, wenn wir erkannt werden, dann doch eher von den Fans, die das toll machen, toll finden, was wir da machen. Wenn es so blöde Kommentare gibt, dann spielt sich das meist eigentlich immer unter den Videos, unter den Podcasts, in den Kommentaren ab. Da kann es zugegebenermaßen auch echt mal hart beleidigend werden.
Ja.
Aber so in der Realität, toi toi toi, bislang noch nie irgendwie eine unangenehme Situation gehabt.
Außer vielleicht dann im Bekanntenkreis oder so, ne, wenn dann jemand kommt und sagt, habe ich gehört, also da eure Folge über Osteopathie, aber ganz im Ernst, mir hat's geholfen und da könnt ihr viel erzählen. Ja. Ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Das kommt dann schon mal vor, aber da wird man jetzt nicht beleidigt.
Nee.
Was war denn für euch der ausschlaggebende Grund? So, also ihr wart ja schon davor, habt ihr immer als Wissenschaftsjournalisten gearbeitet, wart so ausgebildet. Was hat euch so aufgeregt, dass ihr damit starten musstet?
Ich glaube, ganz ursprünglich, was uns aufgeregt hat, waren diese Instagram-Seiten mit so wunderschönen Namen wie Faktastisch oder Faktglaublich oder Made My Day. Damit ging das damals los.
Die sich so als Fakten tarnen quasi.
Ja. Genau, die sich so als Faktenseiten präsentieren und sehr häufig dann mit so Sätzen arbeiten wie laut einer Studie. Ne, machen Oreo-Kekse genauso süchtig wie Heroin oder sind ältere Geschwister die schlechteren Autofahrer? Und wir haben schon damals immer da gesessen, den Kopf geschüttelt und gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Lass mal gucken, was da für eine Studie hintersteckt. Und dann schnell rausgefunden, steckt überhaupt nichts hinter. Meistens ist das ziemlicher Unsinn. Haben es damals dann bei Instagram aufbereitet für Quarks, um dann zu erklären, warum diese Fakttafeln einfach Quatsch sind. Und das hat sehr gut funktioniert, das kam gut an. Und dann haben wir gesagt, ey, lass uns einen Podcast daraus machen. Und dann kam halt Corona.
Aha.
Und da waren dann solche Fragen wie, ja, laut einer Studie machen Oreo-Kicks irgendwas nicht mehr ganz so relevant, weil wir haben sehr schnell gesehen und ich glaube, jeder erinnert sich, dass da ganz andere Figuren plötzlich auftauchten. Leute wie Sucharit Bhakti, Stefan Homburg und andere, die unglaublichen unwissenschaftlichen Blödsinn über die Corona-Pandemie, das Coronavirus erzählt haben, sodass unsere erste Folge damals bei den Science Cops direkt so eine Art Sonderfolge geworden ist, wo wir uns diese Strategien und die Argumente von den Corona-Verharmlosern und Corona-Leugnern angeschaut haben. Wir wollten uns eigentlich im Podcast mit diesen Faktentafeln beschäftigen, das haben wir schnell ad acta gelegt, weil wir gemerkt haben, ey, es wird so viel noch größerer Unsinn erzählt und Unsinn der Menschen wirklich schaden kann.
Ja, und oft sind ja eure Fälle auch wirklich so Personen, also so Player, die dann dafür verantwortlich sind, dass solche Falschinformationen überhaupt gehört werden. Was könnt ihr da auch sehen für Gemeinsamkeiten? Ihr macht ja so richtig Profiling bei denen, ne? Also ihr guckt euch echt an, wie in einem Ermittlungsbüro, was sind das eigentlich für Typen so, wie werden da die Strippen gezogen, dass man diese Info am Ende glaubt? Haben die viele Gemeinsamkeiten? Fällt euch da was auf seit den 100 Folgen?
Ja, es gibt so verschiedene Typen, glaube ich. Ein Typ ist, muss man leider so sagen, der alte weiße Mann, häufig Professor im Ruhestand.
Der direkt jetzt so noch weise mal, wirkt.
Ja, der wirkt so weise, aber hauptsächlich, also unsere Vermutung ist, es hat immer so ein bisschen was mit Bedeutungsverlust zu tun. Ja, du standest vorher vor deinem Hörsaal und die Studentinnen und Studenten, die klebten an deinen Lippen. Und plötzlich bist du halt zu Hause und dir hört keiner mehr zu und deswegen haust du erstmal ein paar starke Thesen raus, damit die Leute dir wieder zuhören. Das ist auf jeden
Oder
Fall so ein Typ.
Oder du kannst endlich mal die raushauen, die du im Hörsaal nicht nennen konntest.
Oder so, wobei uns auch immer mal wieder Mails erreichen, dass auch durchaus Professoren, die noch an der Uni lehren, manchmal in den Vorlesungen krasses Zeug raushauen.
Meistens die kurz auf den kurz vor der Rente stehen.
Genau, dann kurz vor der Rente.
Wenn Deutungsverlust sich schon abzeichnet.
Oh. So ein anderer Typ sind die Influencer. Da ist das Geschlecht jetzt gar nicht mal so wichtig, aber das sind halt Leute, die irgendwie gar nicht so allgemeine alternativmedizinische Therapien oder so irgendwie in den Vordergrund stellen, sondern häufig dann ihr eigenes Produkt. Also die haben irgendwie ein Produkt entwickelt.
Da geht es dann direkt um Geld wahrscheinlich.
Genau. Ja. Und unsere Vermutung ist, dass die auch häufig gar nicht an das glauben, was sie da sagen, sondern dass es da mehr um den finanziellen Gewinn geht, ja. Dann hast du halt das Problem, die Leute glauben den Leuten gerne, weil, naja, ich folge der Person ja schon seit einigen Jahren auf Instagram und ich mag die Person und dann wird das wohl stimmen, was die da sagt.
Und ich
das
weiß
so
ja auch ganz
typ.
Viel Privates oft von so
Influencern. Ja, genau, das ist zumindest. Das Problem. Du hast halt so eine parasoziale Beziehung zu dieser Person aufgebaut, ne? Und das ist halt wirklich dann auch nochmal ein Problem. Und so ein dritter Typ, und ich glaube, das wären dann auch die Großen, sind häufig Leute, die selber einfach total von dem überzeugt sind, was sie da erzählen. Da sind wir dann häufig im Bereich so von Alternativmedizin, Homöopathie-Fans, die wirklich glauben, ich habe selbst gute Erfahrungen damit gemacht und ich bringe das jetzt an die Menschen da draußen raus. Ich mache jetzt YouTube-Videos, um meine positiven Erfahrungen zu teilen. Das sind häufig auch Frauen, muss man sagen, die da ihre positive Erfahrung teilen.
Also haben die dann noch gar nicht so eine Reichweite, aber sind einfach sehr...
Doch, je nachdem schon. Ja. Also gerade im Esoterik-Bereich sind das dann viele, ja, entweder selbsternannte Heiler oder Therapeuten oder Heilpraktiker, die haben manchmal sogar eine relativ hohe Reichweite, insbesondere bei YouTube, wo sie dann sehr ausführlich und lang erklären, wie man mit Handauflegen heilen kann oder mit irgendwelchen Edelsteinen. Und ja, wie Max gerade schon sagte, das sind Menschen, die davon wirklich überzeugt sind und auch eine Community haben von Anhängerinnen und Anhängern, die sagen, ey, ich habe das auch ausprobiert und bei mir hat es auch geklappt.
Und wie packt ihr die dann an? Weil ich denke mir so, das ist ja super kompliziert. Entweder du glaubst eh schon nicht daran, was die sagen, aber wenn du denen vertraust, wie kann man dann einen Ton finden? Was ist da so eure Strategie? Weil es reicht ja jetzt nicht zu sagen, das, was ihr erzählt, ist Esoterik.
Nee, genau, das würde nicht funktionieren, einfach nur zu sagen, das ist falsch. Wir gehen immer auf verschiedenen Ebenen ran. Eigentlich sind es, wenn man so will, drei Ebenen. Die erste Ebene ist, dass man Menschen, das ist fast die schwierigste, immer erstmal erklären muss, dass dieses Gefühl, aber mir hat es ja geholfen, dass das auch ein Irrtum sein kann. Also, dass dieser Glaube, ey, ich habe homöopathische Globuli eingeschmissen und mir ging es doch danach besser. 5 Tage später waren die Rückenschmerzen weg oder was auch immer. Dass das mit den Kügelchen gar nichts zu tun haben muss, sondern dass das erstmal nur eine Korrelation ist und dass es andere Gründe dafür gibt, warum es einem besser geht, wenn man eine bestimmte Therapie gemacht hat. Ja, das ist dann der natürliche Krankheitsverlauf, also dass Symptome nach einer Zeit sowieso wieder verschwinden. Der Placebo-Effekt, der ja auch sehr stark ist, der nichts mit Einbildung zu tun hat, sondern wo es wirklich Effekte gibt. Das muss man Menschen erstmal erklären. Das ist oft eine sehr, sehr schmerzhafte Sache. Und dann gehen wir so ran, dass wir uns bei all diesen Therapien oder Wunderheilmitteln immer zwei Sachen angucken. Ist das überhaupt plausibel, dass das wirken kann? Gibt es irgendeine Idee, irgendein Erklärmechanismus? Da wird es bei der Homöopathie schon verdammt eng, weil dir der Erklärmechanismus aus wissenschaftlicher Sicht völliger Unsinn ist. Oder wir hatten die Influencerin Sarah Secret letztens in einer Folge, die Glasperlen verkauft, wo angeblich Frequenzen drin sein sollen. Das haben wir dann mal seziert und uns angeguckt, kann das überhaupt funktionieren, rein physikalisch, was sie behauptet? Also ist das plausibel?
Ja.
Und dann gehen wir immer noch den nächsten Schritt und sagen, naja gut, selbst wenn man den Erklärmechanismus nicht findet oder der völliger Schwachsinn ist, können wir uns ja trotzdem angucken, ob das Mittel denn funktioniert. Und das wird ja in wissenschaftlichen Studien idealerweise getestet. Du kannst Menschen ein Mittel geben, von dem du gar keine Ahnung hast, wie es funktioniert, und kannst trotzdem mal gucken, passiert irgendwas und wirkt dieses Mittel besser als zum Beispiel ein Placebo-Medikament. So macht man es ja dann in guten Studien. Und wenn dann da auch rauskommt, nö, da ist einfach nichts, dann kann man an die ganze Sache auch einen Haken machen. Wenn es weder plausibel noch wirksam ist, dann ist es einfach Quatsch.
Ja.
Und genau diese Schritte versuchen wir immer durchzugehen.
Nervt euch denn Wissenschaft dann manchmal auch? Weil zum Beispiel bei diesen Perlen da gibt es ja einfach keine Studien. Die hat halt keine gemacht, bevor sie sie auf den Markt gebracht hat. Und sie kann aber natürlich ja trotzdem behaupten, wirkt. Und dann habt ihr ja auch keine Studie, die das widerlegt. Also ihr habt ja auch irgendwie so einen, ich glaube für Menschen, die erstmal Fan davon sind, habt ihr auch so ein Nicht-Argument.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert, weil die Plausibilität, dass die bei den Perlen totaler Quatsch ist, die zieht häufig ja dann doch nicht so ganz. Also
genau,
wenn du dann sagst,
ihr sagt halt als Physiker so,
naja, was sollen das für Frequenzen sein? Dann sagen die Leute, naja, es kann ja irgendwas sein, was man noch nicht erkannt hat. Ich glaube, was wir immer versuchen an dieser Stelle klarzumachen, was aber fairerweise, muss man dazu sagen, auch nicht ganz so ein starkes Argument ist, beziehungsweise was bei vielen nicht als starkes Argument ankommt, ist, dass das, was da gemacht wird, natürlich eine totale Beweislastumkehr ist. Ne? Also jemand bringt ein Produkt auf den Markt und behauptet dann, das wirkt. Und dann sollen plötzlich wir belegen, dass es nicht wirkt, was natürlich total schwer ist, zu belegen, dass etwas nicht existiert. Also, dass die Wirkung nicht existiert, ist total schwer. Ich meine, ich könnte mich jetzt auch hinstellen und könnte sagen, naja, Christian Lindner hat jetzt vor kurzem die Wahl verloren, aber was viele nicht wissen, ein unsichtbarer Klon von Christian Lindner umkreist ja die Erde in 200 Kilometern Höhe. Ja. So, das ist so, das ist meine Behauptung. Und anstatt, dass ich das jetzt belegen muss, dass dieser Klon von Christian Lindner da oben irgendwo rumschwirrt, würde ich jetzt sagen, nee, beweist mir doch erstmal das Gegenteil. Ja.
So. Also plausibel klingt es schon mal.
Genau, logisch.
Absolut, aber genau das ist die, Problematik. Ne? Ja. Bei solchen absurden Beispielen wird es sehr, sehr schnell deutlich, dass natürlich die Person, die eine Behauptung aufstellt, diese auch belegen muss. Aber gerade im Bereich der Alternativmedizin und von so fragwürdigen Produkten wird das oftmals nicht so angenommen. Mhm.
Nee, da wird dann als Evidenz, also als Beleg eben diese anekdotische Evidenz aufgeführt. Das sind dann die Nutzerkommentare oder irgendwie so ein paar Erfahrungsberichte, wo Leute dann in irgendwelchen YouTube-Videos mit dramatischer Musik erzählen, wie sie von wer weiß auch immer was geheilt worden sind. Und das reicht dann vielen halt auch. Und genau darum muss man erklären, warum solche Einzelfallberichte am Ende kein Beweis sind. Das wollen aber irgendwie nachvollziehbarerweise viele Menschen auch erstmal nicht wahrhaben.
Und ist ja auch ein komisches Gefühl, also wahrscheinlich sucht man eh danach, wenn man wirklich dringend eine Lösung braucht. Und diese Werbung nutzt dann genau das aus, ne? Dass die Leute halt alles ausprobieren würden.
Klar. Total. Klar. Die Zielgruppen sind oft Menschen, die zum Beispiel an chronischen Krankheiten leiden, die vieles schon ausprobiert haben, keine Besserung gefunden haben.
Und auch
haben.
Wirklich das Gefühl haben, alles andere hilft mir nicht.
Richtig, richtig. Ja. Was oft ja leider auch so ist, auch das gehört ja immer zur Wahrheit, viele Krankheiten lassen sich medizinisch noch nicht gut behandeln. Dann ist für manche die Folgerung, gut, dann probier es mit Alternativmedizin, nur auch die hat da keine Lösung.
Ja. Ich finde krass manchmal so diese Argumente dann, dass so Systeme aufgemacht werden. Also ihr werdet dann wahrscheinlich mit in den Topf geworfen, ihr seid Teil des
der Pharmalobby.
Der Pharmalobby, ja. Des Medien.
Vor allen Dingen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Ja. Und dann ist wahrscheinlich also, doppelt hart zu argumentieren.
Ja, ehrlicherweise muss man dazu sagen, es gibt einen bestimmten Prozentsatz an Menschen, den wir gar nicht erreichen, alleine weil wir öffentlich-rechtlich sind. Das sehen wir immer wieder in den Kommentaren. Da steht dann, ja, ihr seid doch eh gekauft, ihr seid von den Öffis, warum sollte ich euch glauben? Da können wir nur hoffen, dass unsere Argumente vielleicht bei Menschen ankommen, die diese Person aber vielleicht kennen und die dann unsere Argumente hören und die quasi über Bande dann an diese Personen gespielt werden.
Ihr seid ja auch so richtige Botschafter dadurch für Wissenschaft. Also ihr haltet ja so schon die Latte sehr hoch und sagt, boah, wissenschaftliche Standards sind so wertvoll und wichtig, auch für uns als Gesellschaft. Wir prüfen jetzt neueste Sachen darauf. Wie kam das für euch eigentlich, dass ihr da so Bock drauf hattet? Also wirklich, vielleicht gehen wir noch weiter zurück, als warum habt ihr jetzt den Podcast gestartet? Ich muss zum Beispiel dran denken, Jens und Christian waren ja schon mal hier von den Nerds at Work und die haben erzählt, Christian hatte zum Beispiel so eine Schreibtischunterlage mit ganz vielen Flaggen, die konnte er irgendwann auswendig. Jens hatte mal so ein Astronomiebuch von seinem Onkel gekriegt und hat das irgendwie sein Leben lang nicht vergessen. Gab es bei euch auch sowas?
Quasi, wo wir die Liebe zur Wissenschaft entdeckt haben.
Ja, wer hat das in euch gepflanzt?
Boah, das ist echt eine gute Frage.
Also ich kann sagen, das war bei mir so ein bisschen damals die Studienentscheidung. Ich hatte Abi gemacht, aber bei mir war das damals nicht so, dass ich schon damals wusste, was ich unbedingt werden wollte. Ich hatte nicht so den Traumberuf, zu keinem Zeitpunkt.
Nicht Astronaut oder so?
Nee, gar nicht tatsächlich. Also mir hat immer so kreatives Arbeiten irgendwie Spaß gemacht.
Ja.
Und ich saß damals so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich nicht so richtig wusste, was mache ich denn jetzt? Mache ich was mit Naturwissenschaften oder mache ich irgendwie doch was Kreativeres? Und war dann damals bei einer Berufsberatung und die sagt mir, ja, da sind Sie halt wie der Esel, der zwischen zwei Heuhaufen sitzt. Sie müssen sich halt irgendwann entscheiden. Und ich dachte, das ist eine gute Hilfe. Entscheiden Sie sich halt einfach, ne? War so die
Und auch wirklich
Empfehlung.
So entweder oder, ne? Entweder
genau, das war das
oder kreativ.
Und ich habe dann erstmal angefangen, was anderes zu studieren. Ich habe dann Kommunikations- und Medienwissenschaft oder Management, glaube ich sogar, weil ich irgendwie dachte, okay, dieses Kreative ist mir irgendwie schon wichtiger. Und ich hatte vor allen Dingen nie so richtig Lust auf Laborarbeit. Also dieses im Labor zu arbeiten, das war nie so meins. Mich hat eher so der Theorieteil von Naturwissenschaft gepackt.
Das ist ja auch ein Klischee, glaube ich, dass man denkt, so alle, die Wissenschaft machen müssen, im Labor stehen.
Ey, total das Klischee. Ja. Aber ich war damals halt echt noch frisch nach dem Abi und das war so meine Vorstellung. Und dann habe ich erst was anderes angefangen und irgendwann bin ich mehr oder weniger aus Zufall über diesen Studiengang Wissenschaftsjournalismus gestolpert. Ne? Hast du ja auch studiert und Jonathan hat das auch studiert. Und das war wirklich ein Zufall. Und dann war mir relativ schnell klar, irgendwie das ist es. Man kann also die Kreativität natürlich nicht im Hinblick auf die wissenschaftlichen Fakten ausleben, aber man schreibt natürlich Texte, man macht Filme, das hat natürlich auch eine kreative Note und gleichzeitig kann man sich mit Naturwissenschaft beschäftigen und das war für mich so tatsächlich dann das Erweckungserlebnis, als ich das zufällig gefunden habe und dann bin ich auch sofort nach Dortmund gewechselt und habe diesen Schritt nie bereut, weil ich das einfach so unheimlich spannend finde. Und weil ich auch noch ein Besserwisser und Rechthaber bin, ist das dann super, weil dann kann man sich immer alles auf die Fakten stützen quasi und kann sagen, natürlich habe ich recht, weil guck, hier ist die Studienanalyse.
Ja, mega. Und da habt ihr euch getroffen, ne? Ja,
ich bin lustigerweise auf diesen Studiengang damals gekommen. Ich war auch bei der Berufsberatung. Ich hatte Wissenschaft interessiert, aber auch Journalismus. Ich fand Medien immer total interessant.
War ja eigentlich schon sehr konkret.
Ich habe irgendwie als 3- oder 4-Jähriger habe ich die Tagesschau zu Hause im Kinderzimmer nachgespielt. Es gibt sogar noch Videos davon. Die sollten niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken.
Ich habe immer Zeitungsumfragen gemacht in der Nachbarschaft mit so einem Kassettenrekorder. Kennt ihr den?
Genau, ich hatte mit einer Freundin zusammen sogar so eine Zeitung damals aufgelegt und wir hatten, glaube ich, eine Auflage von 10 Exemplaren, die haben wir dann so im Stadtteil verkauft. Ich glaube, Kunterbunte hieß die und die haben wir für 50 Cent, war das noch D-Mark? Nee, ich glaube, es fing zu D-Mark-Preisen an und dann haben wir noch diskutiert, ob wir bei der Währungsumstellung da von einer Mark auf 1 Euro gingen und so.
Frech.
Ich habe gesagt, komm, wir machen 1 Euro und meine Freundin sagte, nein, das ist zu teuer, wir müssen 50 Cent machen. Genau, und ich bin dann bei der Berufsberatung irgendwann gewesen und dann sagte die, ja, es gibt so einen Studiengang hier in Dortmund.
Guck, die wusste das.
Der heißt Wissenschaftsjournalismus, aber ganz ehrlich, da würde ich ihn von abraten.
Echt?
Dann wusste ich, ja, okay, den mache ich. Ja, weil sie auch damals sagte, ey, es ist besser, eine richtige Naturwissenschaft zu studieren.
Ja.
Den Journalismus, den können sie hinterher auch noch machen. Und ich glaube, an der Uni haben wir gar nicht zusammen studiert, sondern wir haben uns dann im Volo beim WDR erst kennengelernt.
Vor allen Dingen muss man dazu sagen, Jonathan war zu diesem Zeitpunkt schon Redakteur beim Westdeutschen Rundfunk und ich habe mein Volo da gemacht und dann
bei uns in der
Redaktion, hat das am Anfang so angefangen, dass Jonathan meine Texte und meine Stücke abgenommen hat.
Ne? Du warst dein Azubi.
Ja, so.
Der Volontär
in der
Radioredaktion. Ja.
Ach, witzig.
Aber ich glaube, was ja nochmal interessant ist, was wir ja machen, auch im Podcast oder in unserem Buch, was wir jetzt gerade rausgebracht haben, ist ja jetzt gar nicht so der klassische Wissenschaftsjournalismus zu erklären, okay, was passiert da gerade in der Wissenschaft, wie funktioniert das und so ein bisschen die Hintergrundeinordnung zu machen, sondern schon sehr stark dieses, was läuft da eigentlich gerade falsch oder wer behauptet auf Grundlage von pseudowissenschaftlichen Fakten irgendwelche Dinge, die gar nicht stimmen. Mm. Der richtige Aufreger kam für uns beide wirklich mit Corona, ne? Als wir, als Sucharit Bhakti die Runde machte durch die Fernsehprogramme und da seinen Unsinn von sich gab und wir da oft echt saßen in der Redaktion und dachten, das kann doch nicht sein, dass sowas einfach oft unwidersprochen rausposaunt wird.
Ja, gerade fiel schon der Titel von eurem Buch und ihr bildet ja auch, wie soll ich sagen, Nachwuchsermittler aus. Also unter anderem mit dem Buch, das heißt, aber meiner Tante hat es geholfen, deswegen das kam gerade schon automatisch immer mal wieder so ähnlich der Titel. Und es gibt aber jetzt auch die Quark Science Corps Academy. Was sind für euch die allerwichtigsten Skills, die man kennen sollte?
Naja, das sind, also eine Sache, die leider sehr wichtig ist, ist so ein gewisses Grundverständnis für Mathematik und die Darstellung von Zahlen zu haben. Natürlich muss man keine Kurvendiskussion können im Detail, aber so eine Statistik lesen, das wäre schon ganz gut. Und da gibt es immer wieder Untersuchungen, dass es um diese auch grundlegenden mathematischen Fähigkeiten vieler Deutschen nicht besonders gut bestellt ist.
Ich glaube, was als weiteres wichtig ist, ist, also gerade wenn man sich selber jetzt schützen möchte, ist auch eine gewisse Grundskepsis, wenn es um so sehr typische Argumentationen geht, die man da sehr, sehr häufig hört. Also gerade in diesem Bereich, sei es jetzt Influencer oder irgendwelche anderen Anbieter von alternativen Therapien, die arbeiten oft mit sehr ähnlichen Argumenten, wo es dann heißt, ja, das Produkt ist doch natürlich oder das gibt es schon ganz besonders lange, die Heiltradition ist doch so uralt, ja, oder immer unser Lieblingsargument, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich träumen lässt, also dieses, naja, die Wissenschaft kann das halt einfach alles gar nicht erklären, das sind alles so Ausreden, ja, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, du kannst mit einer Studie ganz einfach herausfinden, ob ein Mittel wirksam ist oder nicht, das ist, du musst dafür gar nicht wissen, wie es funktioniert.
Ja, du müsstest wenn halt Leute Geld damit, haben, um die Studie zu machen, aber gehen wir mal davon aus, dass Unternehmen das Geld hätten.
Dann kannst du das testen. Eine Methode, eine Heilmethode, die man angeblich gar nicht, mit der man gar nicht herausfinden kann, ob sie wirkt oder nicht, dann brauche ich sie auch nicht machen. Ja. Also, wenn es hinterher keinen Unterschied
und
macht.
Vor allem nicht verkaufen.
Solche Argumente, dafür sollte man sensibel sein und es sollten echt die Alarmglocken angehen, wenn so klassische Aussagen kommen wie, das ist ein Mittel, das gegen alle möglichen Erkrankungen hilft, von der Erkältung bis hin zu Krebs oder wenn Leute
eine Nebenwirkung,
keine Nebenwirkung hat, richtig. Oder wenn, wenn dann sehr, sehr offensiv damit geworben wird, dass das alles wissenschaftlich belegt ist. Also ich würde mal sagen, die meisten Hersteller solcher Mittel haben nicht unbedingt, also von wirklich funktionierenden Mitteln, müssen nicht permanent betonen, guck mal hier, ich habe 35 Studien. Es sind oft eher diejenigen, die genau wissen, dass es ziemlicher Quatsch ist, die dann mit den Namen von Nobelpreisträgern hantieren oder sagen, ey, hier, ich habe gerade eine Studie und das funktioniert wirklich. Dann sollte man ein bisschen aufpassen.
Ja.
Alle Strategien übrigens, die man da kennen sollte, haben wir in unserem Buch aufgeschrieben. Also es gehört auch dazu, es sind echt viele, ne? Ja. Also wir haben das ja, wir haben dieses Buch ja auch geschrieben, weil wir gesagt haben, ey, lass uns mal diese Strategien zusammenfassen, die wir da immer wieder beobachten in all den Jahren jetzt dieser Recherche. Und es sind echt verdammt viele Tricks, denen sich diese Leute da bedienen. Und wenn man die kennt, ist es gut. Dann weiß man, worauf man achten
muss. So Tricks, wo bei euch direkt die Alarmglocken angehen und was schon so Triggerworte sind wahrscheinlich, ne?
Genau.
Ja. Aber es gibt auch Begriffe, die klingen total wissenschaftlich, aber die sagen eigentlich gar nichts aus. Welche Begriffe sollte man da kennen?
Es gibt so den Trend, viele gerade medizinische Sachen jetzt in wissenschaftliche Bereiche zu legen, die vielleicht allgemein noch, ja, Neuland ist vielleicht zu viel gesagt, aber bei denen man jetzt noch nicht alles im Detail verstanden hat, ja, zum Beispiel Epigenetik oder Quantenmechanik, ja, das sind so komplizierte Sachen, die sich vielfach auch Menschen, die sich nicht intensiv damit auseinandergesetzt haben, auch auf die Schnelle nicht erschließen. Ja, gerade die Quantenmechanik, die bricht halt einfach mit unserer Alltagserfahrung. Und es gibt so einen Trend, den wir zumindest beobachten, dass immer wieder gerne versucht wird, jetzt mit Quantenheilung und Ähnlichem zu argumentieren, mit den Argumenten dann, naja, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wissen ja selber noch nicht so genau, wie das funktioniert. Und dann sage ich halt einfach mal, das ist mein Wirkmechanismus. Also wenn so solche Worte fallen, dann wären wir da etwas vorsichtiger.
Ja, und dann gibt es ja auch so einfach ungeschützte Begriffe, ne? Also Studie, Institut, Professor kann auch so je nachdem nicht vielleicht immer das bedeuten, was man so denkt, was es heißt.
Ja, also Institut ist kein geschützter Begriff. Jeder kann sofort ein Institut eröffnen. Könnten wir drei jetzt hier machen, auch mit einem tollen Namen und könnten das auf irgendwelche Produkte draufschreiben. Das würde Menschen sicherlich überzeugen. Studie ist auch kein geschützter Begriff. Ich kann auch einfach irgendwelchen Quatsch auf ein Zettel Papier schreiben, das hochladen und sagen, hier ist eine Studie. Ja, und auch bei so Begriffen wie, so Titeln wie Professor, da gibt es Abstufungen, ne? Also das können dann mal Honorarprofessoren oder was auch immer sein. Und ohnehin sagt der Titel nicht, dass das, was die Person sagt, immer stimmt. Da gibt es ja zahlreiche Beispiele, auch aus der Corona-Zeit. Das ist dann so ein Autoritätsargument, was gerne genommen wird. Sowas überzeugt Menschen. Aber am Ende muss man die einzelnen Argumente prüfen und die einzelnen Belege, ob die wirklich was taugen. Und da reicht es nicht, wenn man da Studie oder Professor drüber schreibt.
Ja.
Wobei das natürlich nicht heißt, dass man bei den Begriffen Studie, Professor oder Institut jetzt direkt hellhörig werden muss und sagen muss, oh, das stimmt jetzt vielleicht nicht. Das ist halt leider vielfach echt eine ganz geschickte Wissenschaftsmimikrie, ne? Also die Anbieter von solchen Pseudoprodukten, die wissen ja, wie die normale Wissenschaft funktioniert. Die wissen, dass die Wissenschaft auch Vertrauen schafft bei potenziellen Kundinnen und Kunden. Und deswegen wird die sehr geschickt imitiert.
Ja, genau. Sie tarnen sich als Wissenschaft. Mhm. Man kann euch mit diesem Podcast im Moment alle 2 Wochen hören, aber es gibt noch was ganz Neues. Ihr habt euch was überlegt, damit man euch jede Woche hören kann. Verratet uns mehr darüber.
Ja, wir haben ja bei den Science Cops, bei den Quarks Science Cops, muss man immer dazu sagen, das machen wir für den WDR, für die Wissenschaftsredaktion Quarks. Da ermitteln wir ja quasi, wie wir gerade erklärt haben, ja, gegen Leute, die die Wissenschaft verdrehen. Ja. Sozusagen, wenn man so will, Verbrechen an der Wissenschaft. Mhm. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir drehen den Spieß mal um in einem neuen Podcast und ermitteln mal, wenn Menschen im Namen der Wissenschaft echt fürchterliche Dinge getan haben. Das können zum Beispiel Menschenexperimente sein oder Ähnliches, mit dem Ziel, wirklich was rauszufinden, was vielleicht auch nachher rauskam und die Menschheit vorangebracht hat, aber wofür eben Opfer gebracht wurden. Und solche Fälle gucken wir uns in unserem neuen Podcast dann etwas genauer an und stellen immer die Frage, ist es denn jetzt okay, was da gemacht wurde? Also heiligt der Zweck die Mittel oder sind die Forscherinnen und Forscher da eindeutig zu weit
gegangen?
Also
so ethische Opfer, so wo mal kurz die moralischen Grenzen vergessen wurden.
Ja, genau, wo es darum ging, dass der Zweck die Mittel heiligen soll.
Ja.
Wo man Erkenntnisse haben wollte und dafür Leid in Kauf genommen hat und dann aber trotzdem hinterher Erkenntnisse bekommen hat, die wir heute noch nutzen oder die für die Wissenschaft wirklich wichtig waren. Und das sind total spannende ethische Fragen. Also das ist so eine Mischung aus Geschichte, es ist ein bisschen True Crime, es ist Wissenschaft. Und darum heißt dieser Podcast Science Crimes.
Oh.
Also jetzt, wir haben schon zwei Folgen veröffentlicht. Ne? Die erste Folge dreht sich zum Beispiel um die wirklich, wirklich schrecklichen Dinge, die der große, berühmte Robert Koch auf seinen Ostafrika-Reisen getan hat. Und die zweite Folge dreht sich um die Vorgänge in einem schwedischen Sanatorium kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als man herausfinden wollte, warum eigentlich manche Menschen Karies bekommen. Manche Menschen, so rum, Karies bekommen. Und man hatte da ja Insassen eines Krankenhauses für geistig behinderte Menschen. Und dann hat man halt mit denen Dinge gemacht. Wenn ihr wissen wollt da draußen, was für Dinge, dann hört gerne mal in diesen Podcast rein. Es ist krass. Ja,
und vor allen Dingen, wenn ihr auch wissen wollt, was diese Experimente mit IKEA zu tun haben. Jeder ist quasi den Nachfolgern oder einem Ergebnis, sagen wir mal, dieser Experimente bei IKEA vielleicht schon mal begegnet.
Von Karies-Experimenten?
Ja.
Mhm. Okay. Oh, der Teaser ist
ja
gut.
Man kommt so erstmal nicht drauf.
Ja.
Ne?
Mhm. Ja, krass. Ja, und auch die Robert-Koch-Geschichte. Also Menschen, die hier zuhören, kennen auch schon den Teil von Roberts Koch-Geschichte, aber noch nicht so ausführlich. Also ich glaube, es ist gut, wenn man unsere Folge gehört hat, kann man dann direkt bei euch noch einschalten.
Aber absolut.
Absolut. Also es gibt viel, wo ihr weiter hören könnt und lesen könnt, was Max und Jonathan so ermitteln oder rausfinden oder euch zu erzählen haben. Werden wir alles verlinken. Und nächsten Science-Samstag gibt es dann hier natürlich auch wieder unterhaltsame Gäste. Lasst euch überraschen, wer dann kommt. Passt auf euch auf. Auch ihr zwei, Max und Jonathan, passt auf euch auf.
Machen wir.
Machen wir.
Danke dir.
Sehr gut. Passt auch auf uns auf, bitte.
Ja, auch das. Wir sind weiter im Dienst.
Sehr gut. Dann macht's gut.
Dankeschön.
Tschüss.